Du erinnerst dich ja vielleicht daran, dass ich mir mal so eine Red Cinema-Kamera gekauft habe. Und ab diesem Tag musste ich mir natürlich immer so Sprüche anhören. Ich glaube auch von dir. Die nächste Kamera, die ich mir holen muss, ist so eine Arri. Ja, eine Arri-Kamera ist ein deutscher Kamerahersteller, muss man sagen. Mit dem werden die meisten Kinofilme gedreht. Problem nur, so eine Arri kostet 100.000 Euro. Und Christoph hier im Studio, ein guter alter Schulfreund von ihm, der hat jetzt Arri gekauft. Also nicht ne Arri, sondern die Firma Arri. Die haben die jetzt
Was
einfach
für
gekauft.
Freunde hat
Riedel
er denn bitte?
Communications heißt diese Firma. Die machen so Broadcasting-Sachen
Ich
für
möchte auch solche
Sport-Events.
Freunde.
Und da war ich auch so sehr, wie jetzt, was hat der gekauft? Ja, der hat die Firma gekauft mit seiner Firma. Und ich war sehr überrascht, weil es gab ja viele Gerüchte, wer würde Arri kaufen? Das war klar, Arri hängt so ein bisschen durch, hat ein bisschen finanzielle Probleme. Und dann war so die Idee, kauft vielleicht Panasonic Arri, weil die kooperieren ja mit denen seit Jahren. Kauft vielleicht Honor Arri, weil jetzt ja so ein Honor-Smartphone mit einer Arri-Kooperation kam. Nee, scheinbar Thomas Riedel. Und das fand ich irgendwie eine krasse Geschichte. Also es bleibt in Deutschland, erstmal an der Stelle die
Also,
Nachrichten, es bleibt im Land. Es hat einen neuen Investor gefunden. Kinofilme werden weiter mit Arri
und du kriegst
gedreht.
for free jetzt eine
Ich,
Ari.
so gut kennen wir ihn leider alle dann doch nicht. Also er kennt ihn, seit er 16 Jahre alt ist. Die waren irgendwie zusammen auf der Schule und
Jetzt
alles.
schreibt er ihm so: Hey,
Hey,
wie läuft's bei dir? Wollen wir mal ein bisschen Sport
wollen
machen?
wir mal wieder treffen? Willst du mal auf einen Kaffee vorbeikommen?
Wie läuft's bei dir? Was treibst du so? Mein Freund Kilian kommt auch mit. Und du
Komm
hast
mal
so
in
deine
unserem
Red
Filmstudio
umhängen.
vorbei.
Und dann zeigst du ihm so: Guck mal hier, ich weiß gerade nicht, welche Kamera ich hier hinstellen soll.
Das ist doch peinlich. Wir hier mit der Red. Wir sollten doch eine deutsche Kamera nutzen.
Welche würdest du mir empfehlen? Ach, du hast gerade Ari
Ach so, das
gekauft?
habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich fand es eine krasse
Schon
Geschichte.
Trauma.
Das Thema Kameras ist aber noch nicht ganz zu Ende. Denn auch GoPro versucht jetzt, professionellere Kameras zu machen. Die neueste Actionkamera ist nicht wirklich eine Actionkamera in dem Sinn. Die GoPro Mission One ist eine.
Müssen wir vielleicht noch mal kurz ausholen? Erstmal vielleicht, weil manchmal jumpen wir in so ins Thema rein und denken, jeder weiß Bescheid. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein Intro geben. Ich habe das auch nur so, also ich habe es mir erst durchgelesen, aber es gibt jetzt Mission One.
Genau, also
Heißt
jeder
das,
kennt
das
ja die
ist eine Kamera
GoPro.
oder drei,
Die
oder?
GoPro ist eine Actionkamera, ich glaube, das weiß jeder. So, und die haben jetzt eine Kamera rausgebracht im Formfaktor einer Actionkamera, aber die ist so modular und hat so
Aber warte mal.
zwei
Das
Versionen.
habe ich nicht
Es gibt zwei
verstanden.
Versionen.
Aber auf dem Bild sind doch drei,
Okay, jetzt werde ich
oder?
erstmal kurz googeln. Ich habe nur zwei gesehen.
Ich kann mich täuschen, aber ich meine, ich hätte drei gesehen. Vielleicht habe ich
Es gibt
auch
die
mich
GoPro
vertan.
Mission One Pro Serie jetzt. Natürlich musste da noch ein Pro rein. Du hast recht, da sind drei Kameras auf dem Bild, aber ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass es drei. Doch, du hast vollkommen recht, es gibt drei Kameras. Es gibt die Mission One, eine ganz normale mit einem weitwinkligen Objektiv. Die Mission One Pro mit erweiterten Funktionen, aber auch diesem weitwinkligen GoPro-Objektiv. Und dann das, was ich so spannend finde, die Mission Pro ILS, denn da kann man Micro Four Thirds Objektive dran adaptieren.
Okay, wir müssen uns nacheinander durchgehen. Ich würde sagen, erstmal, wenn wir uns von außen anschauen, ist es für mich marketingmäßig irgendwie schwierig, weil ich sehe die drei Kameras und da steht Mission One drüber und dann heißt eine Mission One. Also, was kommt danach Mission Two oder
Vielleicht,
was ist da?
vielleicht, ja. Aber jetzt haben wir jetzt,
Was
was
ist.
danach kommt, wissen wir leider noch nicht. Wir wissen nur, dass diese Kamera ziemlich krasse Specs hat. Also, die sage ich auch mal kurz. Sie hat einen 1 Zoll großen
Ja.
Sensor. Sie hat Open Gate in 4 zu 3 mit 8K 30 FPS. Und genau, das ist schon ziemlich beeindruckend, ehrlich
Open Gate
gesagt.
heißt, sie kann halt, sie kann alles aufnehmen und man kann nachher entscheiden, 16 zu 9, 9 zu 16 oder wie wir quadratisch.
Exakt. Für unseren Podcast wäre diese Kamera sehr gut. Du hast vollkommen
Kannst du die
recht.
klar machen über deinen Kumpel?
Da kriegen wir leider nur eine Ari rein.
Du hast auch so gute Freunde, die kaufen immer irgendwelche Firmen.
Achso, und die Pro-Variante, die kann dann 8K mit 60 FPS und 4K mit 240 FPS und Full HD mit fast 1000 FPS.
Also was ich krass fand, du bist da glaube ich mehr im Bilde, was jetzt sozusagen die Specs angeht. Aber wir können auf jeden Fall über verschiedene Themen reden. Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir natürlich das alles angeguckt und habe dann, um auch ein bisschen so ein Feeling dafür zu kriegen, die Kommentare mir durchgelesen. Habe bei Instagram angefangen und da muss ich sagen, da waren die Kommentare alle so, yo, jetzt kommt GoPro wieder um die Ecke. So Insta360 hat die und DJI haben die schon in die Tasche gesteckt. Was wollen die jetzt? Bla bla bla. Da dachte ich so, okay, die haten das irgendwie alle komplett. Und dann habe ich bei The Verge bin ich in die Kommentare gegangen und da war es total anders. Da waren halt so Leute, die gesagt haben, für mich ist das perfekt. Ich drehe professionelle, keine Ahnung, mach die auf dem Motorrad fest. Da habe ich immer sonst eine Sony genommen. Ach, die ist dann halb runtergefallen gefühlt und so. Jetzt habe ich die Möglichkeit quasi auch mit diesen interchangeable Lenses quasi in hoher Auflösung, hoher Qualität Dinge aufzunehmen. Und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, dann habe ich mir nochmal Insta360 und auch DJI angeschaut, die ja mehr so von meinem unbedarften Gefühl in so einem Vlogging-Hobby-Bereich sind und GoPro ist so, versucht jetzt so ein bisschen mehr in so eine cinematische Ecke zu kommen oder was das Ziel ist?
Also es gibt ja auch bei Insta360 die Ace-Kamera und die gibt es ja auch mit so einer Leica-Kooperation und so. Die ist ja auch schon so ein bisschen professioneller und ich gucke gerade The Race, ist ja von ehemals einem YouTuber von Dave, so eine Serie, jetzt ja nicht mehr von Dave und die drehen alles mit diesen Insta360 Action-Kameras, aber man sieht schon, dass es eine Action-Kamera ist. Also weil ich das sehe, haben die das sogar in Log aufgenommen und so, also es können andere Action-Kameras auch, aber ja, diese GoPro, jetzt gerade dieses Beispiel mit dem Motorrad, das stimmt natürlich, du hast da eine sehr kleine Kamera, die wasserfest ist, extrem krasse Framerates aufnehmen kann, also 8K 60 FPS ist wirklich ungewöhnlich gut und dann hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, da Objektive dran zu machen. Das ist natürlich schon krass. Ich weiß jetzt nicht realistisch, wie viele Objektive willst du wirklich an der Actionkamera dran haben, aber andererseits für so diese Shots in Filmen, wo so ein Auto komplett zerstört wird, wenn sie es denn noch wirklich filmen und nicht mit AI machen, da kannst du natürlich dann mit so einer kleinen GoPro, schönes Objektiv drauf, wahrscheinlich dann doch einen ganz geilen Look erzielen. Also früher ist so GoPro-Footage schon immer sehr rausgestochen in Filmen. Musst da immer an der Hobbit denken, da gibt es so eine Szene mit einer GoPro, wo alle so aufgeschrien haben im Kino, wo plötzlich von der schönen Kinokamera umgeschnitten wird auf diese GoPro. Das sollte jetzt dann der Geschichte angehören. Und sie haben ja zusätzlich, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Ausrichtung, was sie damit vorhaben, ein Wireless-Mikrofon vorgestellt, was auch Floating-Audio und so aufnehmen kann. Das heißt, du hast wie bei DJI dieses kleine Ding am Shirt und dann verbindet sich das direkt mit der GoPro. Das heißt, vielleicht echt auch wieder so Vlogger, Travel, YouTuber, solche Sachen, eigentlich gar nicht so schlecht. Fand ich irgendwie interessant, weil es ist schon, wie du schon sagst, sie versuchen sich da wirklich abzuheben von dem Rest, glaube ich, der Action-Kameras. Und das ist ja eigentlich mit Erfolg.
Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich kenne relativ, kennst du viele Leute, die GoPro verwenden jetzt, außer, sag ich mal, deine wohlbetuchten Freunde, die The Race drehen oder die DJ, die Ari kaufen?
Mit beiden bin ich nicht eng befreundet, will ich kurz dazu sagen. Ich weiß, dass Marton hier ja nichts lieber macht als tauchen. Der taucht, sein ganzer Urlaub ist immer nur tauchen. Also er liebt einfach Fische und Korallenriffe. Und das filmt er dann auch immer. Und dementsprechend, der nutzt zwar Insta360-Kameras, aber der wäre natürlich, sag ich mal, die Zielgruppe, einen Fisch auch mit der neuen GoPro zu filmen.
Aber es ist halt wirklich schon, also ich finde, das hebt sich ja so ein bisschen, DJI und Insta360 haben sich ja sehr ausgerichtet auf so Casual-Aufnahmen, die nicht perfekt sind, aber die haben ja eine, sag ich mal, eine hohe Reach so, die sind ja sehr, sehr verbreitet. Bei GoPro habe ich das Gefühl, es ist sehr lange nichts passiert. Habe ich das nur nicht mitbekommen oder ist das?
Nee, da ist schon was passiert, aber das waren halt diese Hero 10, Hero 11, Hero 13 und die waren immer nur so minimal besser. Vielleicht haben sie deswegen auch gesagt, neuer Name, wir machen mal wieder darauf aufmerksam, dass wir noch was machen. Fällt nur gerade auf, dass er jetzt zweimal Pro im Namen. Go Pro Mission One Pro.
Die hätten auch gleich Ultra machen können.
Also da haben die bestimmt drüber nachgedacht. Also vielleicht, weißt du, vielleicht auch für so Sport-Events. Wir sehen heutzutage schon viel so Real-Life-Sachen eigentlich. Vielleicht ist das das Einsatzgebiet, vielleicht wissen wir noch gar nicht, dass die vielleicht
8K.
Aber stell dir vor, vielleicht wird das bei so Autorennen und so auch eingesetzt, Motorradsachen, Fahrradsachen. Sportler müssen heutzutage ja immer irgendwie eine Kamera mit sich rumtragen. Vielleicht ist das auch ein bisschen mehr das Einsatzgebiet, Netflix-ready zu sein.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es mehr in so eine Richtung geht, um einfach, weil ich das schon, also ich, wenn man sich's anguckt, wirkt es irgendwie, finde ich, immer ein bisschen falsch. Das ist, wenn du so eine GoPro siehst, oder das hatte ich, glaube ich, auch bei, ich weiß nicht, ob es Insta360 war, aber du hast so dieses mini kleine Ding und das wird dann in so ein Frame reingepackt und hat vorne so eine Linse drauf und du denkst dir so, das eigentlich ist das doch eine Sony oder eine Nikon, die du dann nimmst, aber du hast dieses kleine Ding und da hast du jetzt vorne so ein, kannst du ein Objektiv drauf machen und das sitzt in so einem Rahmen drinne und vom Look her ist es so, bei mir denke ich mir so, irgendwie fühlt sich, sieht irgendwie komisch aus, aber vielleicht ist es ja genau der Weg, wo das irgendwie hingeht. Ich frage mich halt nur, wenn du dann 8K aufnehmen kannst, also die Möglichkeiten sind ja schon heftig. Was unterscheidet sich dann noch so zu einer Sony, sag ich mal? Ist das dann der Sensor hauptsächlich?
Ja, genau. Also der Sensor ist schon immer noch kleiner als bei so einer richtig professionellen Kamera. Und aber auch größer als bei einem Smartphone. Also es gibt Smartphones mit einem 1 Zoll großen Sensor, aber die sind eher selten. Dementsprechend könnte das qualitativ schon so diese Lücke zwischen Kamera und Smartphone sein. Aber dafür habe ich es natürlich nicht getestet. In Asien ist es wohl sehr beliebt, mit Action-Kameras auch einfach zu fotografieren. Das hat der Insta360 auf der IFA gezeigt, so ein Grip für eine Action-Kamera, dass man die so halten kann in der Hand und damit Bilder machen. Wundert mich ehrlich gesagt auch. Würde meinen, Handy macht auf jeden Fall bessere Bilder. Aber vielleicht ist gerade dieses, es ist sicher, es ist wasserfest, es ist stoßfest, vielleicht ist das auch der Appeal. Ich tue mir auch schwer nachzuvollziehen, für wen genau das eigentlich ist. Es wirkt extrem nischig, ne?
Ja, voll. Und man weiß auch, Preise weiß man auch noch nicht, ne?
Nee, die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber lass mich
einfach. Also ich glaube, die Preise sind noch nicht raus. Ich glaube nicht.
Aber wird teuer sein, nehme ich mal. Ende der Woche.
Was haben die letzte
Toll.
GoPro
Wenn die Folge online geht, sind wahrscheinlich die Preise draußen.
Krass. Was hat denn sonst eine GoPro gekostet? Ich habe nie eine gehabt. Boah. Ja doch, ich hatte mal eine, aber ist ewig, ja.
Das hat sich natürlich auch sehr geändert im Laufe der Zeit. Lass mich kurz nachgucken, das ist ein recherchelastiger Podcast. Also die Hero 13 Black kriegt man gerade für 360 Euro beim Mediamarkt.
Okay, gut. Das ist ja ein Bereich, wo man mitarbeiten kann, sage ich jetzt
schon
mal.
Schon deutlich günstiger als ein gutes Smartphone.
Ja.
Ja, ich habe auch einen Bereich noch, ich bin in neue Bereiche vorgestoßen für mich. Ich wollte es kurz ansprechen, der Bereich Elektroauto. Hier im Podcast wart ihr ja die Ersten, die es erfahren haben, dass ich ein Elektroauto geliehen habe. Ein Polestar 4. Und jetzt habe ich mein erstes Video dazu gemacht, wo ich über die Erfahrungen rede, wie es ist vom einem Menschen, der noch nie ein Elektroauto hatte, umzusteigen auf ein Elektroauto. Ja. Und ich musste feststellen, dass das alles so ein bisschen komplizierter ist, als es sein sollte. So ein bisschen hakeliger, so ein bisschen, du musst mehr dich mit Apps und Formularen und Zahlungssystemen rumschlagen, als ich das erwartet hatte. Und da war ich dann doch überrascht und das habe ich im Video auch zum Ausdruck gebracht. Und dann haben mir natürlich ganz viele widersprochen. Die haben gesagt, das stimmt gar nicht, der Strom ist voll günstig hier in Österreich oder auf Lidl-Parkplatz, haben auch ganz viele geschrieben. Muss man natürlich dazu sagen, dass ein Supermarkt wie Lidl natürlich den Strom subventioniert, damit die Leute kommen und da laden und da einkaufen. Also es gab viele Kommentare. Im Großen und Ganzen hatte ich aber das Gefühl, auf Verständnis zu stößen. Viele Leute haben gesagt, ja, ich finde es auch, das ist noch zu kompliziert. Ich persönlich komme damit klar, aber ich würde es meinen Eltern nicht zutrauen oder meinen Großeltern. So das zu verstehen mit diesen Ladekarten und diesen Kundenkonten, die man sich da erstellen muss, das ist alles irgendwie noch kompliziert. Und du als Tesla-Fahrer kennst das natürlich so gesehen gar nicht mehr, weil da ist es ja leicht, ne?
Ich habe in deinen Kommentaren nur gesehen, irgendeiner hat geschrieben, hol dir einen Tesla, dann hast du die Probleme nicht. Und ich dachte so, ja, ich muss dazu sagen, ich habe dein Video gesehen und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meine Zeit, wo ich den BMW i3S hatte. Das war mein erstes E-Auto und das war, da bin ich mit meiner damaligen Freundin zu meinen Eltern gefahren. Und das war ein absoluter Horror. Sie hätte das Auto am liebsten zurückgegeben, weil da waren die ganzen, diese Ladeinfrastruktur auch noch viel schlimmer. Du musstest auch 10 Karten haben, damit irgendwie eine funktioniert. Dann musste da die Station neu gebootet werden und so. Da, also ich habe dieses Gefühl, was du so ein bisschen auch rüberbringst, wo man so Stolpersteine hat. Das ist ja, es hat sich schon weiterentwickelt, auf jeden Fall. Aber es ist nach wie vor noch so, das sehe ich auch so. Es ist ja für mich zum Beispiel auch ein Riesenthema, weil ich mir denke, okay, was kommt bei mir nach dem Tesla? Weil du bist natürlich verwöhnt, dass du einfach dich nicht drum kümmern musst, wann du wo rausfährst. Auch ich habe das auch mit einer anderen Familie hier besprochen, die haben auch ein E-Auto, die kommen dann irgendwie hochgefahren aus Lagos und dann sagt irgendwie die, keine Ahnung, du kommst mit 13% an oder 15% an, dann macht er die Klimaanlage an und dann sind es auf einmal nur noch 4%. Mhm. Also das hast du, glaube ich, beim Polestar nicht, aber das hast du bei vielen anderen Autos. Wenn du dann irgendwie Klimaanlage oder sonst was anmachst, dann ist auf einmal die Batterie noch viel schneller leer. Das muss man sagen, kriegt Tesla schon sehr, sehr gut hin. Aber im Moment denke ich mir auch so, was ist die Alternative, gerade was dieses Ladethema angeht? Und das ist ja das, würde ich sagen, größte Problem, dass es bisher nicht so richtig durchgedrungen ist, eine gemeinsame Lösung zu schaffen, wie es jetzt zum Beispiel, wer ist nochmal diese große, die finde ich, also die sind eher so wie Tesla Ladestationen-Netzwerk, Ionity. Die finde ich relativ gut, dafür gibt es aber leider viel zu wenig.
Ja, also das Problem ist ja, also du kannst beim Tesla ja so aufladen, dass du wirklich aussteigst, da ist ein Kabel in diesem Supercharger, du steckst es ein und that's it, ne?
Ja.
Alles wird übermittelt, alles bezahlen und der Preis ist sogar besser, glaube ich. Und das ist ja der Unterschied bei mir. Ich fahre da praktisch hin, ich halte da eine Karte hin oder ich verbinde eine App mit einem QR-Code. Es dauert alles so ein bisschen, dann stecke ich es ein, dann hoffe ich, dass es worked und so. Das ist also der Unterschied, dass beim Tesla steckst du nur das Kabel ein. Das geht aber.
Es kommt noch, ganz, ganz wichtig, vorneweg kommt noch ein weiterer Stolperstein, der, finde ich, noch viel nerviger ist. Du fährst als Nicht-Tesla-Fahrer eine Station an und du weißt nicht, ob sie frei ist, ob sie funktioniert und wie lange der andere noch möglicherweise lädt.
Ja, genau. Das ist auch so ein, einfach immer so ein leichtes Glücksspiel, was du da mitmachst. Ja. Das hat mich auch immer extrem genervt, weil es eben oft nicht stimmt. Da stand dann, die Station ist frei, ich fahre hin, sie ist alles andere als frei. Und dann bist du ja extra hergefahren, du hast irgendwie Zeit aufgebracht, du hast Energie verschwendet auf dem Weg hierher. Also solche Sachen hatte ich. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, es geht wohl schon auch mit meinem Auto, das mit ENBW zum Beispiel zu verbinden, dass ich nur noch das Kabel einstecken muss und dann verbindet sich das und alles klappt. Das haben mir mehrere jetzt gesagt, aber dann musst du halt auch immer bei ENBW laden. Da gibt es auch ein Abo, dann ist der Strompreis attraktiver, aber du praktisch bindest dich irgendwie an so allen Säulenanbieter. Und ich habe jetzt häufiger auch gehört und gelesen, dass halt man die E-Säulen und Strombetreibermacher erstmal machen lässt, weil man will, dass sie die ausbauen und dann hintenrum wird man sie halt natürlich knebeln. Aber das bedeutet, dass man jetzt gerade noch in diesem wilden Westen ist, in der Hoffnung, dass die alle Geld mit dir verdienen wollen und deswegen ganz viele Säulen hinstellen. Und dann hofft man, dass hintenrum Regularien kommen. Aber es ist halt einfach eine unbefriedigende Lösung aktuell.
Absolut. Ich finde die absolut unbefriedigend. Ich finde es einfach auch schade, dass es da nicht eine saubere Lösung und Alternative zu Tesla gibt. Weil wenn du ein pain-free Ding haben, weil jetzt wüsste ich im Moment nicht, was das sein soll. Ich finde in der Stadt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Stadt habe ich nie so das Problem gehabt. Ich dachte so, okay, so wo lade ich jetzt, sondern hatte immer irgendwelche Trips irgendwo hin. Da war es manchmal eher so, ich dachte, cool, da ist eine Ladestation, dann habe ich einen Parkplatz. So, dann lade ich da jetzt mal. Ja. Und dann fährst du wieder woanders hin. So, das kriegst du eigentlich gut geregelt. Aber ich habe auch ein Kunde von mir, der hat einen Volvo und die müssen ganz oft, sag ich mal, eine längere Strecke fahren zu den Eltern und der berichtet mir immer wieder dann, ja okay, die Station, da war voll, mussten wir warten eine Viertelstunde, bis wir laden konnten, weil da nur zwei Stationen waren und so. Also es gibt ja viele solche Situationen und das bringt dich dann, ich meine, das ist auch noch eine spannende Frage an dich, die hätte ich mir auch in deinem Video gewünscht, wenn du den wieder zurückgibst, wirst du nochmal gleiches Auto oder gleiche, also worauf wirst du beim nächsten Auto achten, nachdem du das jetzt so in Erfahrung hast.
Ja, Also das hätte ich vielleicht im Video noch dazu sagen sollen. Das ist natürlich alles so diese ersten Erfahrungen, die du hast, wenn du ein E-Auto hast. Jetzt, wo ich es natürlich fast ein halbes Jahr habe, kenne ich natürlich meine Säulen so hier. Ne? Ich weiß, welche sind zuverlässig, welche nicht. Du weißt, so, da hinten ist eigentlich meistens frei, hier eher nicht. Du fängst einfach an, dein Leben so drumherum zu planen. Jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Also jetzt inzwischen, komm, weißt du, jetzt habe ich das System so ein bisschen verstanden. Ich kenne die Spielregeln, ich mache mit. Deswegen, ich könnte das Auto absolut wieder nehmen und wäre happy, glaube ich. Ich finde es ein extrem tolles Auto. Mein eigentliches Review dazu kommt ja auch noch. Da arbeite ich gerade dran. Ich mag es total gerne und eben dieser kleine Painpoint existiert. Aber wie gesagt, wenn man dann so ein bisschen weiß, wie die ticken, dann geht's. Und es wird zum Glück ja jeden Tag besser. Das muss man ja dazu sagen. Also die Säulen werden ja nur immer mehr. Nur grundsätzlich würde ich mir einfach, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie entspannt das sein muss mit einem Tesla, weil ich es nie hatte. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Weil ein Tesla kommt jetzt für mich nicht in Frage und ich glaube für dich ja als nächstes Auto auch eher nicht mehr. Ich glaube, ja, dass die anderen Hersteller diese Lücke nach und nach halt schließen werden. Das ist so mein Feeling. Also ich glaube, es ist, dieser erste Moment ist mies, aber ich glaube, jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe, geht's. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, boah, endlich ist das Ding weg. Ah.
Ich finde es nur, ja, für mich ist es ein bisschen, sag ich mal, Langstrecke, dass ich mir denke, boah, du hast eh schon, sag ich mal, diese Ladethematik, wenn du eine Langstrecke fährst, wo dann, keine Ahnung, Leute mit dem Benziner ihre 800 Kilometer wegballern können und du musst zwischendurch raus, sag ich mal bei 400, 500 oder so, und musst dann auch vielleicht 20 Minuten laden, Viertelstunde, ist ja schon ein Unterschied, würde ich sagen, weil Langstrecke finde ich es dann, sag ich mal, A, du musst raus, ja, okay, ich mache sowieso Pause, hol mir einen Kaffee, das kann ich mir auch schön machen, ja, bei einer Langstrecke, aber das Zweite ist, du weißt dann nicht, ob frei ist oder ob das Ding funktioniert. Du hast ja eine irre Auswahl zum Teil und ich finde es einfach auch dann, also das muss ich sagen, das ist das größte Problem für mich in Bezug auf Tesla oder nicht Tesla, dass du musst ja dann zum Teil von der Autobahn abfahren und fährst dann irgendwie hinterm Wald rechts zu so einer Aral. Da sind da irgendwie zwei Stationen und dann sagt der Typ, ja, sorry, die ist gerade off. Ja, oder da steht jemand. Das möchte ich auf einer Langstrecke einfach nicht haben. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist bisher, aber für mich wäre das auf jeden Fall sehr, sehr schwer.
Ja, die Argumentation bei Langstrecken von vielen war so dieses, man muss ja eh ab und zu rausfahren. Das stimmt auch. Also das Auto, wenn ich 100% losfahre, kann ich ja fast 450 Kilometer weit fahren. Also ich habe früher keinen Bock mehr als das Auto. Also ich fahre eher, ich fahre schon mal nach 300 Kilometern raus und dann stecke ich es halt schon mal an und dann lädt es da. Das ist auch nicht schlimm. Schlimm ist, wenn du das dritte Mal machen musst. Du bist schon über 7 Stunden unterwegs, du hast eigentlich keinen Bock mehr und jetzt musst du noch mal eine halbe Stunde raus und wenn es jetzt nicht klappt, dann wird es halt richtig nervig. Ist, glaube ich, so das Problem. Ich musste auch zu so Ladesäulen schon weiter rausfahren. Das waren dann aber auch immer die geilsten zum Glück. Also ich bin einmal so rausgefahren, da war dann so richtig so ein Hof und es war alles neu und es war alles so komplett autonom. Du bist so durch so eine Pforte gefahren und da war sogar so ein Pizza-Automat. Es war so alles automatisierter. Das war cool, aber das ist natürlich auch nur cool, weil man es zum ersten Mal erlebt. Wenn du jetzt jedes Mal diesen 10 Minuten Umweg fahren musst, ist es halt nicht mehr so cool. Also meine Erfahrung war schon, einmal mussten wir kurz warten oder zweimal sogar. Das war kurz nervig. Da dachte ich mir auch, jetzt sind da alle Säulen belegt. Toll, jetzt stehe ich hier neben dem Ikea wohlgemerkt. Was weiß ich, wie lange die Leute da drin sind. Ja. Bis ich auch mal die scheiß Säule endlich gefunden habe, die ganz hinten irgendwie ums Eck steht. Das ist dann schon nervig gewesen, aber wenn du dann erstmal auf der Säule stehst und in Ikea gehst, ist halt dieser Frust schnell vergessen und der Nächste muss dein Leid antreten. Also ich wünschte mir einfach, ich glaube in China, habe ich das gesehen, war das so, als Martin da war, jeder zweite Parkplatz hatte eigentlich eine Steckdose. Waren die schnell? Nee, aber die laden da meistens auch Roller auf oder eben kleinere Autos, dann reicht's aus. Also wenn praktisch jeder Parkplatz automatisch irgendeine Form von Ladesäule ist, dann ist natürlich mega geil. Und wenn früher oder später jede Tankstelle inzwischen Ladestationen, also du musst bei einer Autobahn keinen Umweg mehr fahren, so wie ich das gemerkt habe. Du fährst wirklich bei einer Aral, gibt es diese Aral-Pulse-Dinger, bei der Total Energy haben die auch ihre eigene Station, tolles neues Design, sieht mega aus. Also das geht schon, du fährst schon raus, du hast da irgendwie einen guten Vibe, du fährst an dieser stinkigen Tankstelle vorbei und fährst zu deinem cleanen neuen Design.
Preise sind trotzdem zum Teil an den Tanken
extrem hoch. Ja, ja, 80 Cent fast pro Kilowattstunde dann, ja.
Das ist schon zum Teil extrem frech. Also, ja, das kommt noch dazu, du musst ja dann, das hast du, glaube ich, auch im Video mit erwähnt, du hast dann deine Armada an Karten und musst dann gucken, wo ist der günstigste Kurs. Ich meine, wer macht
das? Ich habe nur eine Karte jetzt am Ende genutzt. Eine und dann zahle ich halt extra. Ne?
Die goldene.
Nee, ich habe diese EWE-Go-Karte, die ist umsonst. Und die hältst du einfach hin und sie funktioniert immer. Aber dadurch lädst du halt immer ein bisschen einen unattraktiveren Tarif. Also du zahlst ein bisschen extra dafür, dass du nicht dich so rumärgern musst. Ich glaube, wenn ich wirklich viel Langstrecke fahren würde und viel auf Geld achten müsste, würde ich, glaube ich, auch sowas wie eben jetzt so ENBW oder sowas nehmen. Die haben wohl ganz gute Konditionen und eben mein Auto würde sich direkt verbinden und ich muss es nur einstecken und los geht's.
Absurd. Ich meine, ich muss dazu sagen, hier, ich habe das jetzt noch nicht hier researched, aber wenn du nach Portugal fährst, dann ist es halt so, du fährst quasi kurz bevor du nach, wenn du nach Portugal reingefahren bist, gibt es eine Tesla-Ladestation und da müsstest du theoretisch, da steht dann immer 50 Minuten laden, weil er das Ding voll machen will, weil die nächste Station ist dann direkt in Lissabon und dazwischen, das war bei meinem ersten Trip so, ich bin so losgefahren und dachte so, ach du, das kriegen wir schon hin. Ja, wir werden schon eine Ladestation finden. Das Problem ist, hier sind diese Ladestationen. Du brauchst eine Ladekarte und du kannst nicht per App sozusagen das Ding freischalten.
Ah, krass.
Und du brauchst eine extra Portugal-Ladekarte. Und ich bin dann sozusagen auf einer halber Strecke, habe ich gesehen, da ist eine Ladestation, bin da hingefahren, habe das Ding nicht zum Laufen gekriegt. Ich musste dann so einen Dude fragen, dass ich auf seine, dass ich zumindest 10-20% auf seine Karte, habe ihn dann bezahlt und musste dann erstmal hier über eine Adresse diese Karte organisieren. Und ich habe hier noch nicht recherchiert, aber es gibt garantiert, zumindest das, was ich bisher gesehen habe, nicht so viele Ladestationen, wie es in Deutschland der Fall ist. Das heißt, das Ladenetzwerk ist hier nicht unbedingt mega. Ich habe gerade gesehen, dass Tesla auf jeden Fall hier jetzt irgendwie 3 neue Stationen aufmacht, aber das ist immer noch ein bisschen hinterher. Und für mich ist es echt so eine schwierige Frage, weil ich werde ja vorrangig hier unterwegs sein. Mhm. Und ja, deswegen bin ich da irgendwie noch nicht so richtig weiter. Was ist ein gutes Auto für Lissabon, mhm, für diese Umgebung? Was auch ein bisschen, ich meine, wenn du mit deinem Polster hier durch die Straßen fahren würdest, du hättest Angst.
Ja, das Auto ist viel zu groß.
An allen also, Ecken und Enden.
Das ist fast 5 Meter lang. Das ist, macht gar keinen Spaß. Auch in Berlin nicht. Und Berlin sind die Straßen ja, sag ich, relativ breit eigentlich. Ist eine relativ große Stadt so. Ja, stimmt. Du brauchst was Kleines. Ein Roller. Ich habe ja einen E-Roller. Ich fahre ja seit 5-6 Jahren schon Roller elektrisch. Und da hatte ich ja nie Probleme, weil dann nimmst du den Akku ja einfach raus, trägst ihn in die Wohnung, steckst ihn ein, lädst zum günstigsten Tarif. Aber ja, mit Ginger.
Absolut, ich bin wirklich, da kannst du, das habe ich, also gut, Ginger kann ich mir auch mit so einem Rucksack, oder so aufschneiden. Ich habe nur, also da kannst du ja auch nochmal deinen Take zu sagen, weil ich überlegt habe auch, ein Roller finde ich auch super hier für die Stadt. Aber was ich auch cool finde, ist so ein E-Bike, aber nicht so ein normales, sondern so ein Strandbike. Ich weiß nicht, ob du die kennst aus L.A., diese, wo die so ein bisschen Cruiser-mäßig aussehen. Weil was ich dachte, Roller ist natürlich hier top, du kommst überall schnell hin, aber wenn du mit so einem Bike unterwegs bist, kannst du halt unten am Wasser den schönen Radweg fahren.
Oh.
Während du ja bei dem Roller die ganze Zeit auf der, sag ich mal, dreispurigen unterwegs bist, wenn du jetzt an den Strand fahren willst oder irgendwo in die Natur fahren willst.
Halten sich die Leute da dran?
Deswegen bin ich so ein bisschen...
Also mit dem Roller dann nicht in den Strand runter zu gehen?
Also ich weiß jetzt nicht, wenn sie runter zum Strand fahren, ob sie sich dran halten, aber auf dem Radweg zum Beispiel, da sehe ich nie einen Roller, sondern da sind wirklich nur Fahrräder und Jogger.
Bei manchen Ländern fahren die ja auf den gleichen Spuren. Also in den Niederlanden war ich doch sehr überrascht, dass Roller auf dieselbe Infrastruktur zurückgreifen wie Räder und die tragen alle nicht mal einen Helm. Da dachte ich mir sehr, krass. Oh okay, was geht denn hier ab so? Weil in Deutschland bist du mit einem Roller ja in einem Auto. So, aber mit dem Lastenrad, was viel größer ist, bist du ein Fahrrad. Also es ist so, je nach Land ja irgendwie auch anders gelöst.
Ja, voll.
Unausgesprochene Regeln. Vielleicht darfst du mit deinem Roller auch den Fahrradweg nehmen.
Nee, ich glaube, hier geht das nicht. Aber ich bin auf jeden Fall, was jetzt die Stadt angeht, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich ein Fahrrad oder ein Roller am besten für Langstrecke. Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Aber du behältst jetzt erstmal das Auto, um das nochmal bisschen abzuschließen,
bis
oder gibt es schon neue Ideen?
Da habe ich es noch.
Echt?
Ja, ich habe es ja damals am Black Friday bestellt. Das war im Angebot.
Und sag mal,
und, da werde ich es zurückgeben.
Da gibt's doch immer. Dann nochmal eine kurze Nerdfrage. Hattest du da Überführungskosten, die du zahlen musstest? Die sind relativ hoch,
ja,
ne?
Ja, da hatte ich Überführungskosten. Da gab es eben, glaube ich, einen Rabatt drauf. Die waren relativ hoch. Wenn ich jetzt ein neues Auto nehmen würde über diesen Abo-Service, der mich nicht bezahlt hat oder so, er heißt Finn, ich habe es einfach mal testen wollen, dann würde ich die nächsten Überführungskosten geschenkt bekommen, wenn ich wieder ein Auto nehmen würde. Stand jetzt bin ich da aber sehr unsicher, ob ich das machen würde. Das hängt von einfach vielen Faktoren ab, wo es das nächste Studio, wo es die nächste Wohnung und so Sachen im Leben. Braucht man noch ein Auto, braucht man keins? Jetzt gerade steht es viel rum, das war mir auch klar. Aber ist trotzdem ganz cool, mal Felix habe ich zum Beispiel besucht am Wochenende, mal ein bisschen weiter aus Berlin rausfahren zu können. Nicht nur die Reichweite vom Roller zu haben, sondern ein bisschen mehr.
Stichwort neues Studio ist ja dann wahrscheinlich sponsert bei Ari, vermute ich mal.
Hier kommt rein unser Ari-Teppich, unsere Ari-Kamera hier an der Wand. Das ist eine Überwachungskamera.
So eine Riesenhalle, weißt du, so Ino Review zeigt sein neues Studio und hinten hängt so ein riesen Ari-Logo.
Ich fürchte, ich werde bei Red und bei Panasonic bleiben. Das ist etwas bezahlbarer.
Ja, das verstehe ich. Was haben wir denn noch an Themen Schönes?
Jetzt haben wir nur noch 2 Minuten. Seht ihr mal, Leute, wir haben uns richtig Zeit gelassen heute.
Ja, wir haben uns richtig Zeit gelassen. Haben wir noch was? Nee, ich kann nur noch sagen, Amazon hat ja Globalstar gekauft. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Amazon hat Globalstar, ich mach's ganz schnell, für 11,6 Milliarden gekauft. Vorher haben die im Übrigen Whole Foods für 13,7 Milliarden gekauft. Wusstest du das? Also relativ intensiver Kauf und Globalstar, bei denen war ja Apple investiert.
Was ist denn Globalstar?
Relativ Globalstar ist diese Satellitenkonkurrenz zu SpaceX, die sehr, sehr klein noch sind. Aber die wurden jetzt quasi von Amazon, von Apples Konkurrent gekauft. Apple hatte 85% der Netzauslastung gekauft. Jetzt gehört das Ganze Amazon. Und das könnte sehr, sehr spannend werden, wo das Ganze hinführt. Ich will es jetzt auch nicht, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Krass. Aber das wollte ich auch auf jeden Fall noch mitgeben.
Ich muss sagen, an Apples Stelle verstehe ich das so Sachen nicht. Ich hätte, wenn ich Apple gewesen wäre, in dem Fall einfach Globalstar gekauft. Ich hätte auch Ari übrigens gekauft, wenn ich Apple wäre. Hätte das im iPhone-Videomodus integriert und wäre auf alle Zeiten, hätte ich sagen können, naja, damit werden auch die Hollywood-Filme gedreht. Aber jetzt können sie es nicht sagen, jetzt gehört es Thomas. Können sie nichts machen.
Wir könnten eigentlich in den Titel für den Podcast können wir sagen, Kilian im Kaufrausch.
Wieso ich?
Du würdest einfach alles kaufen.
Naja, ich würde, wenn ich Apple wäre, mit so viel Geld, hätte ich, glaube ich, mir längst schon Ari gekauft. Also das ist ja für die echt kein Kostenpunkt. Die können ja von denen viel lernen.
Absolut. Aber die lassen dann lieber von Blackmagic Kameras entwickeln für ihre Vision Pro.
Blackmagic kaufen. Und DaVinci auch noch ins Creator Studio Abo integrieren. Damit deine Vision noch wahr, dass es irgendwann Geld kostet.
Das Satellitenabo kommt auch noch dazu von Globalstar.
Ciao, ciao, Leute.
Tschüss.